Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vor 4 Jahren wurde das Bauhaus zu seinem 100. Geburtstag umfassend und aus vielen Blickwinkeln gewürdigt. Doch die Erforschung seiner Geschichte, die ist längst nicht beendet. In Weimar gab es jetzt eine 2-tägige wissenschaftliche Tagung über das Bauhaus und den Nationalsozialismus. Denn dass es hier keinerlei Verbindung gibt, ist eine Illusion. Den Forschenden geht es darum, auch die Widersprüche aufzuzeigen. Politische Konflikte am Bauhaus, ambivalente Biografien einiger Protagonisten und die Nachwirkungen der NS-Ideologie. Henry Bernhardt fasst die Debatten im Weimarer Goethe-Nationalmuseum zusammen.
Meine Damen und Herren, wir atmen jetzt alle kurz durch. Und in der Zwischenzeit baue ich hier den Adolf-Hitler-Kopf von Gerhard Marx auf.
Ari Hartog, der Direktor des Gerhard-Marx-Hauses in Bremen, wickelt die kleine Hitler-Plastik aus der Noppenfolie und stellt sie vor die Tagungsteilnehmer auf Augenhöhe. Der vormalige Bauhausmeister Gerhard Marx hat den Kopf 1941 in Gips gearbeitet und 1949 in Bronze gießen lassen. Einen kleinen Hitler ohne Hals, mit kleinem Mund und großer Nase. Einen Mann, der nicht heroisch wie bei Arno Breker, sondern fertig aussieht. Keine Karikatur, aber noch weniger eine Huldigung. Die Verstörung, die Hartog damit auslöst, liegt über der ganzen Tagung der Klassikstiftung Weimar über das Bauhaus und den Nationalsozialismus. Der Bauhausexpertin Anke Blüm, die Tagung organisiert hat, ist das bewusst.
Wenn wir jetzt zeigen können, es gibt Leute, die sowohl fürs Bauhaus gearbeitet haben, als auch im Nationalsozialismus Erfolg hatten, weil sie einfach ihr Auskommen gesucht haben, weil sie versucht haben, Kunst weiterzumachen und sehr, sehr viele Grautöne in diese Diskussion bringen. Das ist wichtig, einfach auch diese Schattierungen in diese Debatten einzubringen.
Vieles ist eigentlich bekannt. Doch hält sich zumindest in der Öffentlichkeit der Mythos vom linken Bauhaus, das 1933 geschlossen ins Exil gehen musste, hartnäckig. Und auch Fachleute sind immer noch verblüfft, wie vielgestaltig sich Absolventen einer progressiven Schule mit dem Nationalsozialismus verstricken konnten. Auch Linksstehende waren nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten erstmal nicht Verfolgte, wenn sie nicht Juden waren oder schwul oder politisch auffällig. Manche sind emigriert, viele haben sich arrangiert, andere haben Karrieren gemacht, einige sind schuldig geworden. Wieder andere haben sich erfolglos angebiedert. Künstler, deren Arbeiten als entartet diffamiert wurden, konnten zur selben Zeit neue Arbeiten im Haus der Deutschen Kunst in München zeigen und mussten dabei nicht einmal unmodern sein. Der Designer Herbert Bayer etwa stand mit seiner enormen grafischen Begabung für eine elegante Moderne. Er gestaltete unter anderem Zeitschriften und Plakate und galt als Liebling des Propagandaministers Josef Goebbels, wie der Erfurter Kommunikationswissenschaftler Patrick Rösler ausführt.
Es tauchen in den Quellen immer wieder Hinweise auf, dass Bayer mit seinem Studio Dorland mitunter Regimegegner unterstützt hat, ihnen Arbeit gegeben hat. Und er nimmt für sich mehrfach ausdrücklich den Anspruch, er habe, Zitat, nie Heil Hitler gesagt oder für die Partei gearbeitet. Vielmehr hat Bayer also durch seine wirkungsvolle Bildsprache einem bestimmten Segment der NS-Propaganda erst zum Durchbruch verholfen und gerade auch im Ausland dazu beigetragen, das Image des NS-Staats aufzuwerten.
Dennoch emigrierte Herbert Bayer mit seiner Frau, die als sogenannte Halbjüdin gefährdet war, 1938 in die USA und setzte dort seine Karriere fort. Später versuchte er, die Spuren seiner Arbeit für den schönen Schein des Nationalsozialismus zu verwischen. Das Bauhaus brachte viele ambitionierte Architekten hervor. Und im nationalsozialistischen Deutschland wurde viel gebaut und noch mehr geplant. Es war die Zeit der großen, der totalitären Entwürfe, in der Städte ganz neu gedacht werden sollten oder mussten. Auch der Bauhausabsolvent Fritz Ertl aus Linz plante groß. In SS-Uniform entwarf er den Grundriss des KZ Auschwitz-Birkenau, inklusive Gaskammern und Krematorien. In der Bauabteilung des KZs kam ein Drittel der Männer aus dem Bauhaus. Was den Architekturtheoretiker Philipp Oswald über Auschwitz schlussfolgern lässt.
Wenn man die üblichen Usancen der Zuschreibung, was der Bauhausbewegung zugehört und eigentlich alle Arbeiten, die irgendwelche Schüler jemals gemacht haben, sozusagen als wunderbare Beispiele der Bauhausbewegung verstanden werden, dann müssen wir es in diesem Fall halt auch tun. Also man kann sich darüber streiten, aber ich denke, in der Praxis der Rezeption ist es natürlich ein Bauhausdesign.
Nach der Niederlage Deutschlands 1945 galt es für die Bauhäusler wie für alle Deutschen, so sie nicht emigriert waren oder ermordet wurden, ihre Systemferne zu beweisen. Das gelang denjenigen Bauhäuslern, die in irgendeiner Weise verstrickt waren, meisterlich. Und das lag auch im Interesse der Deutschen, sagt Anke Blüm.
Der Mythos wurde nach 1945 geschaffen, weil unbedingt positive Identifikationsobjekte gesucht wurden. Und das Bauhaus hat man dann als die verfolgte Schule gesehen, die eigentlich für das Gute, für das Moderne und für den demokratischen Aufbruch stand. Und daran konnte man anschließen. Und dieser Mythos hat sich eben dann verfestigt.
Es geht der Klassikstiftung Weimar nicht darum, das Bauhauserbe zu demontieren, sondern um Sichtbarmachung der Ambivalenzen. Das kürzeste Fazit der brillanten Tagung in Weimar zieht dann am Ende der Historiker Justus Ulbricht.
Wir haben ja gelernt durch die Biografien, die wir kennengelernt haben, auf Intellektuelle ist unter Umständen kein Verlass.
Bauhaus und Nationalsozialismus. Henry Bernhard berichtete über die zweitägige Tagung der Klassikstiftung Weimar.